Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Klagelieder von Samuel Koch.
Der Autor schaut wieder auf die Umstände. Es gibt so viel Unrecht in diesem Land. Die Gefangenen werden mit Füßen getreten. Vor den Augen des höchsten Gottes bringt man Unschuldige um ihr Recht. Vor Gericht wird gelogen und betrogen. Meint ihr etwa, der Herr sieht das nicht? Jetzt kommt ein sehr herausfordernder Satz. Leider sagen wir oft, das Leid in der Welt ist von Menschen gemacht und folgt den Gesetzen von Ursache und Wirkung. Und wir können uns nicht beschweren, weil Gott ist Liebe und Liebe schenkt Freiheit. Und mit unserer geschenkten Freiheit, mitsamt unserem freien Willen, richten wir ganz schön viel Unheil an und haben es auch nach tausenden Jahren Weltgeschichte immer noch nicht gelernt, dass es ziemlich bescheuert ist, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und dann kommen die Gegenargumente. Was ist aber mit unfassbaren Naturkatastrophen, besonders denen, die nicht auf den Klimawandel zurückzuführen sind? Und was haben unschuldige Kinder oder Säuglinge schon falsch gemacht mit ihrer Freiheit? Kann man da noch sagen, die Menschen, wir, sind selber schuld? Ist Gott wirklich unbeteiligt? Nein, wie wir im folgenden Vers lesen. Wer kann etwas geschehen lassen, wenn der Herr es nicht befiehlt? Alles Glück haben wir ihm zu verdanken und genauso kommt das Unglück aus seiner Hand. Ich würde mal ergänzend formulieren, alles muss an Gott vorbei. Was nicht heißt, dass es ihm nicht gefällt und dass er alles für gut und richtig empfindet. Im Gegenteil, es schmerzt ihn. Er weint selbst bitterlich, wie wir oben gehört haben. Und jetzt kommt ein fast lustiger Satz der Klagelieder, weil er ausgerechnet im Buch der Klagelieder steht, nämlich, solange wir leben, brauchen wir uns nicht zu beklagen. Na, dankeschön. Warum machst du es dann seit fast 3 Kapiteln? Vielleicht, um auf die dann folgende Erkenntnis zu stoßen. Sind es nicht unsere Sünden? Ich nehme mal an, eine ins heutige deutsche übersetzte Version wäre, sind es nicht unsere Zielverfehlungen, für die Gott uns bestraft? Kommt, wir wollen unser Leben sorgfältig prüfen und wieder zurückkehren zum Herrn. Juhu, das Denken wurde erneuert. Jackpot, wie es in Epheser 4, Vers 32 zu lesen ist. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Ihm wollen wir unsere Herzen öffnen, zu unserem Gott im Himmel die Hände erheben. Herr, wir haben gesündigt und dir die Treue gebrochen und du hast uns nicht vergeben. Wahrscheinlich einer der mitwichtigsten Akte im Leben eines Menschen, zu erkennen, dass man nicht perfekt ist, dass man fehlerhaft ist. Gleichzeitig bekräftigt man mit diesem Satz die Anschauung und den Glauben, von nichts kommt nichts, wie Atheisten das oft versuchen zu glauben. Mit der Anrede Herr beglaubigen wir, dass es einen Herrn und Gott gibt. Wir haben gesündigt und dir die Treue gebrochen, heißt, wir haben das Ziel, für das du uns geschaffen hast, verfehlt, in welcher Form auch immer, und haben uns von dir getrennt. Was nach dieser Erkenntnis nicht nur meiner Meinung nach folgen muss, sind die wahrscheinlich 4 wichtigsten Worte der Welt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Zumindest im Deutschen. Und ich wage zu behaupten, dass Stand jetzt dieser wichtige nächste Schritt beim Schreiber noch nicht stattgefunden hat. Sonst kann ich mir kaum vorstellen, warum er folgenden Satz ergänzt. Und das hast du uns nicht vergeben. Macht die schwierige Frage auf, kann man etwas vergeben, was man nicht hat? Oder kann jemand etwas geben, ohne dass der andere es nimmt? Und kann Gott vergeben, wenn wir ihn gar nicht darum bitten? Oder wäre das übergriffige Freiheitsberaubung von ihm? Ich habe mal in einem Theaterstück Judas gespielt und der ist quasi nach 2000 Jahren zu Wort gekommen und durfte sich verteidigen und sagte den Satz, hat er mir vergeben oder war seine Barmherzigkeit bei mir erschöpft? Hat er mir vergeben? Vielleicht ist es hier beim Schreiber noch nicht so weit, wie es scheint, und so lesen wir weiter. Stattdessen hast du dich in Zorn gehüllt, du hast uns verfolgt und erbarmungslos getötet. Okay, wie kann ein Getöteter noch schreiben, wenn er doch getötet ist? Na gut, vielleicht ist hier vom inneren Menschen die Rede. Zum Beispiel das Töten des selbstsüchtigen Verhaltens, Das wiederum wäre ja was Gutes laut Bibel. Der äußere Mensch muss sterben, denn wer ihr, der alten menschlichen Natur, folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Laut Römer 8, Vers 13. In einer dichten Wolke hast du dich verborgen. Kein Gebet konnte mehr zu dir durchdringen. Erinnert mich an den Ausdruck, meine Gebete reichen nicht weiter als bis zur Zimmerdecke. Dann denke ich weiter an die Gewissheit und Hoffnung, dass wir Gebete auch gar nicht durch die Zimmer oder die dichte Wolkendecke schicken müssen. Denn der allgegenwärtige Gott sollte laut diesem Attribut ja auch mitten im Zimmer sein können, wenn wir das möchten. Und nicht nur über den Wolken. Aber natürlich kenne ich das Gefühl, dass kein Gebet durchdringt sehr gut. Du hast dafür gesorgt, dass die Völker uns wie Dreck behandeln. Zum Abschaum der Menschheit sind wir geworden. Unsere Feinde stecken die Köpfe zusammen und zerreißen sich das Maul über uns. Angst und Schrecken haben uns gepackt. Überall erlebten wir Zerstörung und Tod. Und wieder muss ich denken, wie bescheuert, ein 2500 Jahre alter Text und trotzdem haben wir Menschen nichts dazugelernt. Und auch beim nächsten Absatz waren wir vor knapp 80 Jahren auch schon mal wieder. Mein geliebtes Volk ist dem Untergang nahe. Darum muss ich hemmungslos weinen. Unaufhörlich fließen meine Tränen. Ich werde so lange keine Ruhe finden, bis der Herr vom Himmel herabschaut und unser Schicksal endlich beachtet. Mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie es den Frauen in der Stadt ergeht. Ich habe meinen Feinden nichts getan, doch sie haben mich gefangen wie ein Vogel. Sie stürzten mich lebend in einen Brunnen und warfen Steine auf mich herab. Das Wasser schlug über mir zusammen und ich dachte schon, das ist das Ende. Wie schon erwähnt, ein typischer Wendepunkt, wenn der Mensch am Ende ist und denkt, das ist das Ende. Erstmal müssen wir komplett dort angekommen sein, bis wir uns entscheiden, Folgendes zu schreien. Da schrie ich zu dir um Hilfe. O Herr, tief unten aus der Grube flehte ich dich an, deine Ohren nicht vor mir zu verschließen. Und wirklich, du hast mich erhört. Als ich rief, kamst du mir ganz nah und sprachst, fürchte dich nicht. Herr, du bist für mich eingetreten und hast mein Leben gerettet. Du weißt, wie viel Unrecht ich erleiden musste. Herr, schaffe du mir nun Recht. Du kennst die Rachsucht meiner Feinde und die Pläne, die sie gegen mich schmieden. Herr, du hast gehört, wie sie mich schmähen. Ihre finsteren Intrigen sind dir nicht verborgen. Tag ein, Tag aus verhöhnen sie mich. Immer ziehen sie über mich her. Sieh sie dir an und hör doch die Spottlieder, die sie von früh bis spät über mich singen. Ich bitte dich, vergelte es ihnen, o Herr, gib ihnen den gerechten Lohn für ihre Taten. Lass ihre Herzen hart und verblendet sein. Ja, möge dein Fluch über sie kommen. Verfolge sie, bis dein Zorn sie trifft und lass sie von deiner Erde verschwinden. Er geht so weit, dass er den Feinden den Tod wünscht. Nicht gerade die feine christliche Art, aber Christen gab es ja damals auch noch nicht. Will mir jetzt auch mal nicht so streng sein mit dem Autor, sondern ehrfürchtig bleiben. Denn Ausdrücke aus dem Alten Testament wie Auge um Auge, Zahn um Zahn waren ein jüdisches Vergeltungsprinzip, das für damalige Zeiten der Deeskalation dienen sollte. Davor hatte man es dem Streitpartner oder Feind immer noch eins übler beschert. Wenn es also hieß, du hast mir einen Zahn ausgeschlagen, also schlage ich dir auch einen Zahn aus, war das juristisch ausgleichende Gerechtigkeit und für damalige Zeit etwas Revolutionäres. So wunderbare Menschen, wie wir heute sind, waren wir damals noch nicht, weil wir Jesus noch nicht kannten. Der hat die Deeskalation auf die Spitze getrieben, indem er sagte, liebt nicht nur Freunde und Familie, sondern sogar die Feinde.